Guten Abend zusammen. Letzten Mittwoch waren wir in Lukas 13, heute sind wir auch nochmal in Lukas 13. Wir hatten letzten Mittwoch gesehen oder gelesen, wie Jesus ein Missverständnis ausgeräumt hatte, Fragen, die an ihn herangetragen wurden. Es ging da um Unglücke, wer jetzt dafür verantwortlich wäre, ob die Menschen gesündigt hätten oder nicht. Und Jesus hat die Frage für die Jünger beantwortet, nicht ganz so, wie die sich das vorgestellt haben, aber trotzdem beantwortet. Wir hatten auch darüber gesprochen, welche Frucht zu sehen, zu erwarten ist, bei denen, die zu Jesus gehören, die mit ihm verbunden sind. Und dann hatten wir über das Reich Gottes nachgedacht. Jesus hatte Beispiele gebracht über das Reich Gottes, dass es Platz findet für alle, die darin ein Zuhause suchen und die ihre Nester im Reich Gottes bauen. Und dass es sich immer weiter ausbreitet. Nicht unbedingt durch Explosionen, die einmal sind, die gewaltig sind, sondern eher wie ein Sauerteig, der langsam, mehr oder weniger unsichtbar, aber schlussendlich alles durchdringt wie ein Schwelbrand. So, und heute schließen wir Lukas 13 ab, und zwar mit drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist über eine offene, aber enge Türe. Der andere ist über eine verschlossene Türe. Und der dritte ist über das Herz Jesu. Ich bete nochmal und dann lesen wir die ersten Verse. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du ein Gott der Erweckung bist. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns auch heute Abend aufweckst, ganz praktisch, Herr, da wo wir beschwert sind oder müde sind von den Lasten dieses Tages. Da möchten wir dich bitten, Herr, dass durch deinen Geist uns noch einmal die Frische gibst, die wir brauchen, um das mitzunehmen, was du für uns hast. Aber Herr, dass du auch unsere Herzen anrührst, dass wir etwas lernen, dass wir dich klarer sehen, Herr, dass unsere Freude an dir wächst und, ja, Herr, dass wir gesegnet nach Hause gehen. Öffne du uns die Augen, dass wir die Wunder sehen in deinem Gesetz. Amen. Lukas Kapitel 13, Verse 22 bis 24. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ich glaube, wir erinnern uns vermutlich alle an die enge Pforte, die von der Jesus in Matthäus 7 redet. Da sagt er sogar noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar ist das Bild von der Insel Taiwan, aus der Stadt Tainan, und das ist der Eingang zu einem Café, und dieses Café heißt The Narrow Gate Café. Man könnte übersetzen, das enge Tor Café oder die enge Pforte Café. Danke. Der Eingang ist 38 Zentimeter breit. Also bin mir nicht sicher, ob ich da durchpassen würde. Bedeutet, nicht jeder kommt rein. Das steht von vornherein fest. Das Restaurant ist 100 Jahre alt, gehört wahrscheinlich zu den berühmtesten in Taiwan und vielleicht sogar zu den berühmtesten in der Welt. Für Kaffeekenner. Drinnen gibt es erfrischende Getränke, gibt leckere Speisen, aber nur für die durch die enge Pforte passen, ganz genau. Als Jesus mit seinen Jüngern durch Israel zog, da folgten ihnen viele, und da merkten die Jünger auch, dass Jesus nicht nur Freunde hatte. Da waren die Pharisäer, da waren die Sadduzäer, die Schriftgelehrten generell, da waren andere, die, die, die ihn manchmal sogar versuchten umzubringen. Und Jesus hatte nicht nur Freunde, er hatte viele Bewunderer, viele Fans, aber die hat Jesus gar nicht unbedingt gesucht. Der Evangelist Theo Lehmann, einige mögen den Namen kennen, der hat gesagt, Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Und ich denke, da hat er recht mit. Die Jünger merkten, dass da viele unter den Menschen, die sich immer um Jesus versammelten, wie so eine Traube, dass viele dieser Menschen, die wollten Heilung, die wollten irgendwelche Sensationen, die wollten Wunder sehen, die wollten gesättigt werden und die wollten halt Abwechslung in ihrem Alltag. Und darum fragen sie Jesus. Sie sagen, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Und ich denke, es ist gut, dass sie fragen. Als ich dazu las, habe ich gedacht, ich hoffe, sie fragen aus Bestürzung, nicht aus Neugierde, sondern weil sie vielleicht erschrocken waren, über die Motivation der Menschen. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ich benutze morgens, fast jeden Morgen benutze ich eine Gebets-App, wo unerreichte Völker, vom Evangelium unerreichte Völker erwähnt werden. Da sind da so 2, 3 Anliegen da drauf und ein paar Informationen über diese Völker und dann kann man dafür beten. Und das sind manchmal Völker von ein paar Tausend bis zu ein paar Millionen oder sogar mehrere 10 Millionen. Also große Völker. Und manchmal ist kein einziger Christ in diesen Völkern bekannt. Ich muss sagen, das erschreckt mich immer. Und dann kommt mir auch die Frage, ja, sind es so wenige, die gerettet werden? Was ist mit denen, die nie von Jesus gehört haben? Was ist mit denen, die von Jesus vielleicht gehört haben, so wie viele in Deutschland, aber ja mehr so im Religionsunterricht, wo Islam, Christentum, Buddhismus und Hinduismus durchgesprochen werden, ohne wirklich das Heil zu erklären. Jesus war ein Religionsstifter, gut, das wissen viele. Aber den Weg des Heils, den haben viele noch nicht gehört. Und irgendwo hoffe ich, dass uns auch diese Frage umtreibt, die Jünger umgetrieben hat. Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir uns die Antwort aus Gottes Wort holen und nicht aus Menschenmund. Warum? Weil Menschenmund, gerade auch zu dieser Frage um Gottes Wort, die klaffen oft da weit auseinander. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere Antworten aus Gottes Wort holen. So, die Frage der Jünger. Sind es wenige, die errettet werden? Und wie reagiert Jesus darauf? Bejaht er diese Frage oder verneint er diese Frage? Ja, super. Genau auf die Aussage komme ich gleich nochmal zurück. Was noch? Das ist der Vers 24, nicht wahr? Auf den du dich beziehst. Was steht da noch? Viele, wenige, sagt Jesus, ja, sind wenige, die gerettet werden, sagt er, nein, macht euch keine Gedanken. Okay. Aha. Ihr merkt schon, Jesus gibt keine Ja- oder Nein-Antwort, ne? Da ist ja eigentlich eine Frage, wo man mit Ja oder Nein drauf antworten könnte. Sind es wenige, die gerettet werden? Ja oder Nein? Aber Jesus antwortet nicht so. Wir sind oftmals sehr beschäftigt mit Zahlen. Sind es viele, sind es wenige? Kommen viele, kommen wenige? Und Jesus sagt nicht, ja, es sind wenige, die errettet werden. Oder nein, es sind relativ viele, die errettet werden. Er sagt nicht ja oder nein, sondern er bringt zum Ausdruck, das, was da Manuel eben gesagt hat, ringt ihr danach, dass ihr dazu gehört, ringt ihr danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Macht euch keine Gedanken oder macht euch nicht so viele Gedanken, ob es jetzt so viele sein werden oder wenige, wie hoch die Zahlen sind, was der Prozentsatz ist, sondern seid ihr bestrebt und ringt ihr danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn es sind viele, die versuchen hineinzugehen und es nicht können. In Matthäus 7, da lesen wir tatsächlich ein bisschen mehr noch von der engen Pforte, da lesen wir, dass viele auf dem breiten Weg ins Verderben gehen und nur wenige auf dem schmalen Weg zum Heil. Lass uns mal darüber nachdenken, über die Frage, warum der Weg zum Heil so schmal ist. Was macht ihn schmal? Was macht den Weg zum Heil und die enge Pforte als solche schmal? Okay, aber was macht den schmalen Weg schmal? Was ist an dem schmalen Weg anders als an dem breiten? Nicht so populär zu sein, okay. Auf dem breiten Weg tut man das, was alle anderen machen, genau. Und das macht den schmalen Weg schmal, denn eigentlich passen wir uns ganz gerne an. Wir fallen nicht gerne auf, die meisten jedenfalls. Oder wir fallen zumindest nicht gerne unangenehm auf, dass wir anders sind. Gibt's da noch was? Okay, vielleicht ist der schmale Weg breit genug. Das ist fast philosophisch. Vielleicht ist der schmale Weg breit genug für die wenigen, okay? Ich stelle die Frage auch noch mal ein bisschen anders. Warum gehen so viele auf dem breiten Weg und so wenige auf dem schmalen? Was macht den breiten Weg so attraktiv? Okay. Auf dem breiten Weg kommt man unter Umständen schneller an Sachen ran. Wo man auf dem, bitte? Oder an Ziele?
Auf dem schmalen Weg zum Jesus-Ziel, laufe ich nicht so viel links und rechts.
Okay, der schmale Weg, der hat weniger Ablenkungen nach links oder rechts, ja? Ich glaube, dass Jesus, dadurch, dass er sagt, trachtet danach, durch die enge Pforte einzugehen, Denn viele versuchen es und können es nicht. Damit sagt Jesus, dass der Weg der Nachfolge, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, heute Abend, wir sind hier als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Jesus sagt, dass der Weg der Nachfolge kein einfacher ist. Richtig. Genau. Wenn wir nicht bereit sind, Ballast und die Sachen, die man so mit rumschleppt, auf dem breiten Weg loszulassen, dann kommen wir durch die enge Pforte, kommen wir nicht rein. Jesus hat ja selbst gelehrt, zum Beispiel Lukas 6 hat er gesagt, der Jünger ist nicht über seinem Meister. Der Jünger, dem geht's nicht besser als seinem Meister. Jesus sagt in Johannes 15, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und in Apostelgeschichte 14 erklären der Paulus und der Barnabas den Leuten auf dem Missionsfeld, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Der Weg ist schmal und die Pforte ist eng, weil wir uns als Christen begrenzen. Wir haben den breiten Weg verlassen, auf dem wir schnell zum Ziel kommen, wo wir viele Ablenkungen haben. Wir haben diesen Weg verlassen Auf dem breiten Weg, da ist doch die Sünde möglich. Auf dem schmalen Weg ist die Sünde nicht möglich. Auf dem breiten Weg waren Ablenkungen möglich. Auf dem breiten Weg, da konnten wir selbst entscheiden. Wir konnten selbst entscheiden, wie wir unsere Tage verbringen, wie wir unser Leben verbringen, was wir uns anschaffen, wie wir mit Menschen umgehen. Wir konnten alles selbst entscheiden. Auf dem schmalen Weg ist Jesus unser Meister. Da entscheiden nicht wir, da entscheidet Jesus. Nicht nur über die großen Dinge des Lebens, über die kleinen Dinge des Lebens. Auf dem breiten Weg, da hatten wir viele, hat eben irgendjemand gesagt, da hatten wir viele, die uns bestätigt haben. Wir gingen ja alle in die gleiche Richtung. Wir hatten ja alle das gleiche Ziel. Wir hatten alle irgendwo einen zumindest ähnlichen Lebensablauf. Und das ist auf dem Schmalen nicht so. Da richten wir uns nach unserem Meister, nach Jesus. Und durch die schmale Pforte aber kommt keiner durch, der an seinen Sünden festhält. Der Wohlgefallen hat an der Sünde, der noch Freund der Welt sein möchte, so heißt es irgendwo in den Briefen. Oder in Evangelien, ich weiß jetzt nicht genau. Durch die schmale Pforte kommt keiner durch, der die Radikalität Jesu nicht akzeptieren will. Und nicht nimmt. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24 und 25, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und seht ihr, das ist radikal. Das ist radikal. Das ist schon eine heftige Aussage. Und das zeigt uns, wir können nicht versuchen, das eine oder das andere vom breiten Weg mitzunehmen auf den schmalen Weg. Wir müssen das Alte verleugnen, das Neue annehmen, und um frei zu sein für Jesus und mit Jesus auf dem schmalen Weg zu gehen. Manchmal denken wir, wenn der Heilige Geist mich überführt hat und dann bin ich vom breiten Weg auf den schmalen Weg mit Jesus gewechselt, dann fängt das Leben an. Dann hören die Kämpfe auf und dann fängt der Sieg an und dann kämpfe ich eigentlich nur noch gegen die Sünde in der Welt. Dann kämpfe ich nur noch gegen die Sünde der anderen. Aber ganz so ist es nicht. Jesus sagt hier, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Und das Wort für ringen bedeutet kämpfen, bedeutet sich anstrengen, bedeutet auch alles dran setzen, sich mit allen Kräften bemühen, ringt danach. Und das hat Jesus immer deutlich gemacht. Es ist nicht nur der erste Schritt der Bekehrung, sondern es ist dann, dass wir laufen lernen, wenn wir wie neugeborene Kinder sind. Dann sind wir neu geboren, ja, aber dann kommt es darauf an, dass wir wachsen, dass wir gefestigt werden, dass wir laufen lernen, dass wir reden lernen, dass wir lernen, Jesus, unserem Meister, zu folgen. Und das vergessen wir manchmal. Und deswegen erinnert uns Jesus immer wieder mal daran, ringt danach. Die Betreiberin von dem Narrow Gate Café, die ist wohl interviewt worden oder so, und die sagt, sie weiß von Touristen, die unbedingt in ihr Café wollten. Und sie sagt, es gibt Touristen, die sich strenge Diät auferlegen, um Pfunde loszuwerden, die sie noch mitschleppen, damit sie durch die enge Pforte hindurchkommen an den Platz, wo sie hin möchten. Das sind also tatsächlich Leute, die durch diese 38 Zentimeter nicht durchpassen. Stecken bleiben will man ja auch nicht. Und die gehen auf Diät, weil sie unbedingt dahin kommen wollen. Ja. Das ist manchmal mit uns Christen auch so, dass wir Dinge mitschleppen. Dann merken wir einfach, funktioniert nicht. Wir kommen nicht vorwärts. Die hindern uns, die hindern uns am Gehen, die hindern uns an der Nachfolge, die verdecken uns den Blick auf Jesus, sind Dinge, die wir mitschleppen, die gar nicht mehr zu uns passen. Und dann an der engen Pforte kommen wir an und dann merken wir, wir können sie sowieso nicht nicht mitnehmen. Wir müssen sie loslassen. So viel zum ersten Abschnitt, die offene Türe oder die offene, aber die enge Pforte. Jesus sagt, ringt danach. Und der zweite Abschnitt, der ist über eine verschlossene Tür. Ein Abschnitt, den man durchaus im Zusammenhang mit der engen Pforte sehen kann. Lassen Sie Verse lesen, 25 bis 30. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Im ersten Teil ging es um diese offene, enge Pforte und die Worte Jesu ringt danach einzugehen. Hier geht es um eine Person oder Personen, denen es offensichtlich überhaupt kein großes Anliegen war, da reinzukommen. Die haben nicht gerungen, durch die enge Pforte reinzugehen, weil es gar nicht so auf ihrer Prioritätenliste war. Keine Priorität, beim himmlischen Mahl mit Jesus dabei zu sein. Geht ja hier um Jesus. Keine Priorität, zu ringen, zu kämpfen, dem Herrn nachzufolgen und beim himmlischen Mahl mit Jesus dabei zu sein. Die haben nicht gerungen, die haben getrödelt. Einen einfach nicht wichtig. Und dann haben sie gemerkt, aber zu spät gemerkt, dass sie hätten ringen sollen. Dass sie hätten anders leben sollen. Dass sie merken aber zu spät, dass sie sich hätten vorbereiten sollen auf die Ewigkeit. Und dann irgendwann ist die Tür zu. Und das wissen wir alle aus der Bibel. Irgendwann ist die Tür zu. Die Tür der Gnade, zu der Jesus uns einlädt und die wir ja auch angenommen haben. Und wo wir beten, dass Verwandte, Freunde, Nachbarn, andere Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, dass sie auch da durchgehen. Irgendwann ist die Stunde null und dann geht die Tür zu. Davon spricht Jesus hier. Und dann haben sie die Vorbereitung auf die Ewigkeit verpasst. Dann klopfen sie und dann rufen sie, haben wir gelesen. Und dann erklären sie und dann argumentieren sie und diskutieren sie. Aber wer diskutiert mit Jesus und gewinnt? Das hat's noch nicht gegeben. Das wird's auch nie geben. Vers 26. Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Gassen gelehrt. Du hast uns doch belehrt. Was würden die Leute heute vielleicht sagen? Was denkt ihr? Wir sind doch zur Kirche gegangen. Oder zu irgendeiner Gemeinde. Waren doch dabei. Was noch? Wir haben doch gespendet. Wir haben uns an die Gebote gehalten. Wir hatten eine ganze Liste von Geboten und Verboten, haben uns daran gehalten. Wir haben am Abendmahl teilgenommen. Wir sind doch getauft. Also auch heute haben die Leute einen Haufen Argumente, mit denen sie diskutieren würden, wenn die Himmelstür für sie mal zu ist. Ich war doch immer dabei. Und Gottes Wort belehrt uns, Jesus belehrt uns hier, es ist nicht genug, immer dabei zu sein, immer dabei gewesen zu sein. Wir müssen Jesus kennen, das ist ausschlaggebend. Denkt mal an die Christen in den Ländern der Verfolgung. Die haben mitunter gar keine Gemeinde. Wo sollen die dabei sein? Haben die nicht. Das, was ausschlaggebend ist, ist Jesus zu kennen und dass Jesus uns kennt. Wir kennen ihn, er kennt uns. Und die Verbindung, das ist die, die die Tür offen hält. Ich kann mir keinen schlimmeren Satz in der Ewigkeit vorstellen, als den, den Jesus hier sagt, zu denen, die an die Tür klopfen und zu spät kommen. Was sagt er? Er sagt, ich weiß nicht, woher du bist. Ich weiß nicht, wo kommst du her? Wer bist du? Er sagt, weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Also lieber möchte ich ringen, den Ballast abzuwerfen, loszuwerden, hinter mir zu lassen, als zu hören, wer bist du eigentlich? Weiche von mir, du Übeltäter. Und Jesus beschreibt sehr deutlich den Ort, an den diese Menschen kommen werden. Macht er mit ziemlich klaren Worten. Und er spricht die Menschen an, die getrödelt haben, die nicht gerungen haben, durch die enge Pforte einzugehen. Er sagt in Lukas 13, Vers 28, da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Seht ihr, Jesus zeichnet die Hölle nicht weich. Das finde ich schon eine wichtige Sache zu sehen. Und egal, wo wir in der Bibel über die Hölle lesen, wo Jesus in Evangelien über die Hölle lehrt oder auch in der Offenbarung, egal wo, ist nie weich gezeichnet. Nicht ein einziges Mal. Weichzeichnen, das tun wir. Die Maler im Mittelalter, die haben natürlich die gräulichsten Bilder von der Hölle gemalt. So wie sie sich die vorgestellt haben, ist noch keiner aus der Hölle zurückgekommen. Von daher ist es sinnlos zu sagen, ja, so und so wird's sein. Außer gegründet auf den Aussagen der Bibel. Maler haben sie im Mittelalter gezeichnet. Heute sind wir aufgeklärt. Heute lehnen wir das ab. War alles Angstmacherei. Das war so von der Kirche gewollt, um den Leuten Angst zu machen oder so in diese Richtung. Wir tun das ab als mittelalterliche Kunst oder auch als abergläubische Vorstellung. Aber bei Jesus war das anders. Heute würde man sagen, muss man fast vorsichtig sein, wenn man das Wort Hölle oder Verdammnis in den Mund nimmt. Warum? Weil heute kann ja fast eine Beleidigung sein. Heute sind wir tolerant. Wir sind allem gegenüber tolerant und eben auch Menschen, die nicht an Gott glauben, Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und zu sagen, hier, du kommst in die Hölle, das ist schon sehr, das klingt schon sehr intolerant. Ja. Und dann, solche, die an die Hölle glauben, die zeichnen sie dann manchmal weich, indem die Hölle nicht mehr ein Ort der Verdammnis ist, ein Ort der Qual, wie sagt Jesus hier, heulen und Zähneknirschen. Und an anderen Stellen, da hat er sie noch ein bisschen deftiger beschrieben. Und heute da sagen wir, naja gut, der Ort der Verdammnis ist halt nicht ganz so schön wie im Himmel. Ihr habt sicherlich auch die ein oder andere Erklärung gehört, die Hölle eigentlich ziemlich erträglich scheinen lässt. Jesus, ich habe mal gelesen irgendwo, Jesus hat wohl mehr über die Hölle als über den Himmel gelehrt. Und ich denke, wir dürfen uns nicht scheuen, das zu erwähnen. Jesus hat es auch erwähnt. Jesus hat nicht nur, preis dem Herrn, Jesus hat nicht nur über die Hölle geredet. Jesus hat auch nicht mit der Hölle gedroht. Aber Jesus hat vor der Hölle gewarnt und hat darüber gelehrt. Gut, in diesem Vers 28, da beschreibt Jesus die Hölle, nicht alles, was wir über die Hölle wissen, aber einiges. Und er beschreibt genug, um zu sehen, die Hölle ist kein Nebenzimmer vom Himmel, in dem es nur nicht ganz so schön ist wie im Himmel, sondern es ist ein Ort, wo keiner von uns hin möchte. Und es ist auch ein Ort, wo keiner von uns hinkommt, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist die gute Nachricht, ne? Ernstes Thema, die Hölle. Da machen wir keine Scherze drüber. Auf der anderen Seite, wir dürfen uns darüber freuen, dass uns der Himmel versprochen ist, weil wir an Jesus glauben. So, bei all dem, was wir aus diesen Versen ziehen können, glaube ich, dass Jesus nicht nur, aber zu einem großen Teil besonders die Juden im Sinn gehabt hat. Warum? Er redet davon, dass viele, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werden, selbst aber hinausgestoßen sein werden. Die Aussage macht natürlich besonders Sinn für diejenigen, die sagten, Abraham, Isaak und Jakob, das sind unsere Erzväter, das sind denen, denen wir folgen, das sind unsere Religionsgründer, wenn man so möchte. Und Jesus erwähnt die ganz konkret und dann auch die Propheten. Es waren ja jüdische Propheten, die hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich zu Israel gepredigt haben. Und deswegen sagt er, zitiert er die. Die Aussage macht deswegen besonders Sinn für die Juden. Auch die Tatsache, dass Jesus lehrt, dass Menschen aus allen Himmelsrichtungen im Reich Gottes sein werden. Gemeint sind die Heiden, also die außerhalb Israels, von Norden, von Süden, von Osten, von Westen, die Heiden, dass auch sie im Reich Gottes sein werden. Sie selbst aber, viele von ihnen, nämlich von den Juden, werden nicht hineinkommen. Das zeigt, dass Jesus nicht ausschließlich, aber besonders sein eigenes Volk hier warnt, dass sie danach ringen, durch die enge Pforte einzugehen, damit die Tür nicht eines Tages für sie verschlossen ist. In Lukas 13, im letzten Vers, im letzten Vers von diesem Abschnitt, Lukas 13, Vers 30, da deutet das auch nochmal an. Da sagt er nämlich, und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. In den Augen der Juden waren die Heiden die Letzten. Also die Allerletzten. Die Allerallerletzten. Mit ihnen wollte man sich gar nicht abgeben. Von denen konnte man sich gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt irgendwie ins Reich Gottes reinkommen würden. Das waren die Allerletzten. Aber die Letzten, sagt Jesus, die werden die Ersten sein. Und die Ersten waren die Juden, das auserwählte Volk. In beiden Gleichnissen, im Gleichnis von der engen Pforte und auch von der verschlossenen Tür, da macht Jesus deutlich, ihr Juden, verlasst euch nicht auf eure Abstammung. Verlasst euch nicht auf eure Erzväter, auf eure Vorväter, auf eure Religiosität, auf eure Abstammung, Abraham, Isaak und Jakob. Verlasst euch nicht auf all das, sondern ringt danach, dass ihr rechtzeitig kommt, rechtzeitig die Einladung annimmt und durch die enge Pforte eingeht. Wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, und die Tür mal verschlossen ist, dann hilft nichts mehr. Dann hilft den Juden kein Erzvater mehr, kein Abraham, Isaak oder Jakob mehr. Dann hilft den Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr, wenn sie in irgendeiner Weise argumentieren, sondern dann ist keine Zeit mehr da zum Argumentieren und zum Diskutieren. Wer dann noch draußen ist, wer dann nicht gerettet ist, der muss sich die Worte anhören, ich kenne euch nicht. Die ursprüngliche Frage der Jünger war gewesen, sind es wenige, die gerettet werden? Jesus hat nicht mit Ja geantwortet und nicht mit Nein, sondern mit ringt danach, dass ihr eingeht. Und hatte davor gewarnt, dass die Tür eines Tages zu sein wird. Und dann gibt er vielleicht doch noch einen kleinen Hinweis auf die eigentliche Frage. Sind es wenige, die errettet werden? Sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, um zu Tisch zu sitzen im Reich Gottes. Jesus spricht hier nicht von vielen oder wenigen, aber er spricht von allen Himmelsrichtungen. Menschen werden kommen von allen Himmelsrichtungen. Und das ist ja eine Aussage, die wir auch so bestätigt finden in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 lesen wir, dass Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen im Himmel sein werden. Ich weiß nicht genau, wie viele Nationen, wie viele Länder wir auf der Welt haben, irgendwas um 250 herum, glaube ich. Aber es steht hier nicht nur Nationen, von allen Völkern. Innerhalb dieser Nationen gibt es viele verschiedene Völker. Es gibt 17.400 und über 50 verschiedene Völker auf der Welt. Und Jesus sagt, aus jedem dieser Völker werden Menschen vor dem Thron des Lammes sein und es anbeten. Von Westen, Süden, Norden, Osten. Es gibt 7.100 Sprachen auf der Welt. Und unzählige Dialekte. Und aus all diesen Sprachen werden Menschen im Himmel sein. Durch die enge Pforte hineingekommen. Und bei all den Fragen, die ich mir immer wieder mal stelle, wenn ich morgens für diese Millionen Völker bete, wo manchmal steht, dass keine Gläubigen in diesen Völkern bekannt sind, bei all den Fragen, die ich mir stelle, darf man doch wissen, aus all diesen Völkern wird der Herr sich seine Leute rufen. Und wisst ihr, was mich dabei kribbeln lässt? Die Tatsache, dass wir mitarbeiten dürfen. Jesus sagt, aus Norden, Süden, Westen, Osten werden Menschen im Himmel sein und wir dürfen mit daran arbeiten, dass sich das erfüllt. Wie? Gut. Verschiedene Möglichkeiten. Einige von uns gehen in diese Völker, nehmen die Strapazen auf sich, wir denken an unsere Freunde im Mittleren Osten, die durch Sprachstudium gehen, die durch Anpassung an eine ganz andere Kultur gehen und die dort unter einem unerreichten Volk Gemeinde Jesu bauen möchten. Die gehen. Was machen wir? Wir beten für sie. Ich denke mal, in fast jeder Gebetsstunde, die wir haben und viele von uns auch noch privat, wir beten, wir nennen ihre Namen und ihre Anliegen vor dem Thron der Gnade. Gott hört, Gott segnet sie aufgrund unserer Gebete und auf diese Weise arbeiten wir mit, dass von allen Himmelsrichtungen Menschen im Reich Gottes sein werden. Und wir unterstützen. Wir unterstützen verschiedene Missionare oder Missionswerke, sowohl als Gemeinde als auch privat, und arbeiten auf diese Weise mit, dass Gottes Reich gebaut werden kann. Ich finde das auch einen tollen Gedanken. Das sind die Dinge, die mich ermutigen, wenn ich höre, ja, aus allen Völkern, Sprachen werden Menschen im Himmel sein. Ja, und wir sitzen hier in 9 Kirchen, 15.000 Einwohnerort, und was machen wir schon, dass das sich erfüllt? Ja, wir senden, wir beten, wir geben. Das ist eine tolle Sache. Zum Abschluss des Kapitels, die Verse 31 bis 35. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm, geh fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Jesus ist gekommen, um für alle Welt zu sterben. für alle, von allen Himmelsrichtungen, für die Juden und für die Heiden. Aber wir erkennen eben auch sein Anliegen für sein eigenes Volk. Hier redet er zu Jerusalem praktisch. Was die Motivation der Pharisäer war, Jesus zu sagen, hier, geh mal weg, von hier, der Herodes will dich umbringen, hab mich gefragt, warum sagen sie ihm das? Sind sie seine einfach überdrüssig und überlegen sich eine Warnung, um ihn wegzukriegen? Oder waren da wirklich einige, die sich um Jesus sorgten, um sein Wohlergehen? Wissen wir nicht, wie auch immer. Jesus nimmt sie ernst und er schickt sie zurück zu Herodes und sagt zu ihm hier, ich habe keine Angst und ich werde auch nicht flüchten. Ich werde meinen Auftrag erledigen. Ich werde heilen, ich werde Dämonen austreiben und ich werde bis zu dem letzten Tag, bis zu dem Tag, der bestimmt ist, werde ich dienen, bis meine Zeit gekommen ist. Und dann kommen die Klageverse über Jerusalem. Eigentlich Klage- und Anklageverse über Jerusalem, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem hat fast alle Propheten im Alten Testament, hat ihnen Schwierigkeiten bereitet. Viele sind getötet worden. Und sie haben ihre Botschaft nicht angenommen, und die Propheten hatten ein hartes Leben. Jesus klagt hier nicht über seine Situation, er prophezeit und klagt über Jerusalem. Und ich denke, es muss Jesus geschmerzt haben. Jerusalem war ja Zion, war ja die Stadt Gottes, wo das Haus des Herrn stand. Und er hat diesen Leuten Liebe und Rettung und Heil, Erlösung angeboten, und sie haben es permanent mit Füßen getreten. In Lukas 19 werden wir lesen, ein paar Wochen, werden wir lesen, dass Jesus über Jerusalem geweint hat. Jesus hat tatsächlich über diese Stadt Tränen vergossen, weil sie sich gesperrt haben gegen ihn. Es brach ihm das Herz, dass die Menschen, die er liebte, für die er gekommen war, denen er Heil anbot, dass sie so mit Füßen traten. Und das ist das Herz, was ich mir wünsche. Das Herz Jesu. Das Herz, was um das Seelenheil anderer klagt und weint. Es waren jetzt drei Abschnitte heute Abend. Ein Abschnitt über eine offene, aber enge Pforte. Ein Abschnitt über eine verschlossene Tür und ein Abschnitt über das Herz Jesu. Zwei Hauptgedanken, die wir mitnehmen wollen. Das eine, lasst uns nicht aufhören zu ringen, zu kämpfen. Wenn wir auf dem schmalen Weg sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir werden zu der schmalen Pforte kommen. Und durch die schmale Pforte werden wir nichts mitnehmen können. Außer dem, was Jesus uns geschenkt hat. Lasst uns ringen, lasst uns kämpfen, lasst uns ablegen, was wir noch vom breiten Weg mitgenommen haben, was wir noch mitschleppen, was völliger Ballast ist, völlig unnötig ist. Und lasst uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und dann wird der Herr uns Überwindung schenken oder wird uns helfen zu überwinden. Und dann lasst uns beten, dass der Herr uns ein Stück schenkt von seinem Herzen, von seiner Vision, dass er unser Herz prägen kann mit dem Mitleid. Ja, wir lesen, Jesus hatte Mitleid, mit dem Mitleid Jesu, mit der Barmherzigkeit Jesu, mit der Retterliebe Jesu. Dass wir wie er die Einladung und uns einsetzen, dass Menschen von allen Himmelsrichtungen zu ihm finden und dass wir nicht müde werden, selbst hier auch wir zu Jesus einzuladen, bis dass er kommt. Lass uns noch einige Minuten im Gebet verbringen. Wer möchte, betet, dankt dem Herrn für das, was er uns gezeigt hat, bittet ihn für das, was er uns aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ist auch der ein oder andere Name dabei, der uns in den Sinn gekommen ist, für den wir beten wollen, eine Person, für die wir beten wollen, dass sie das Licht des Heils erkennt. Lass uns eine Zeit im Gebet verbringen und dann werden wir mit Anbetung und Abendmahl abschließen. Lieber Herr, wir möchten dir danken für deine große Liebe und deine Geduld, die du auch mit uns gehabt hast, mit jedem von uns, Herr. Und auch wir haben dich eine ganze Zeit lang links liegen gelassen oder sogar mit Füßen getreten, Herr. Aber du hast nicht aufgehört, uns einzuladen, uns zu dir zu ziehen aus Gnade und uns festzuhalten bis zum heutigen Tag. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen.